Hallo und herzlich willkommen zu meinem Homöopathie-Podcast. Mein Name ist Marvin Zander und ich freue mich darauf, dir diese alternative Heilmethode näherbringen zu dürfen. Ich werde dir die Hintergründe und Grundlagen leicht verständlich erklären, von meinen Erfahrungen und Erkenntnissen berichten und dir ermöglichen, alle Bereiche dieser ganzheitlich wirkenden Therapie kennenzulernen. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Ja, hallo. Heute nehme ich mal von daheim auf und hoffe, dass ich meine Kinder dabei nicht wecke. Aber sonst machen wir das Beste draus und haben ein bisschen Kindergeschrei auf der Aufnahme. Das ist richtig schön authentisch. Ja, oder ich hole sie einfach dazu. Die haben sicher auch einiges dazu zu sagen, was Papi so macht. Ja, heute will ich euch ein bisschen erzählen, deshalb nehme ich auch von daheim auf, wie ich in der Praxis so arbeite. Ich habe gedacht, in der Praxis nehme ich auf, was ich daheim so mache. Und von daheim nehme ich dann auf, was ich in der Praxis so mache. Ja, das ist so ein bisschen ein kurzer Abriss, wie wir so arbeiten. Ich versuche, dass es so ein bisschen freundlich ist für Leute, die nicht Homöopathen sind, dass nicht allzu detailliert wird. Ich habe da mal einen Abendkurs für gegeben, 2 Stunden, wie wir in der Praxis arbeiten mit allen Hits und Tricks, wie wir auf die richtige Arznei kommen. Der Vortrag geht 2 Stunden, so. Ich versuche mich jetzt ein bisschen kürzer zu halten. Generell will ich aber 2, 3 Sachen zur Philosophie vorneweg sagen, die ich sehr wichtig finde. Grundsätzlich ist ja die Homöopathie etwas, wo wir die Lebenskraft steigern. Wir arbeiten also für eine Heilung und tatsächlich mit keiner der Arzneien gegen irgendwas. Also selbst wenn man manchmal das unterrichtet, dass ich mit irgendeiner Arznei den Splitter aus einem Finger holen kann oder einen Fremdkörper ausgetrieben wird, denn es ist ja trotzdem nicht gegen etwas. Also wir haben keine Arznei gegen irgendeine Krankheit, gegen irgendein Symptom, gegen irgendeinen Zustand, sondern wir steigern durch die bestpassendste Arznei die Selbstheilungs- respektive Lebenskraft und dadurch wird der Patient gesund. Und das haben wir eigentlich auch in der Philosophie, in der Art, wie wir mit Menschen umgehen, sind wir eben nicht dagegen, sondern immer dafür. Das ist deswegen so, weil die Motivation auch darüber entscheidet, wie gesund ich mich fühle. Also was ich bemerkt habe in meinem Leben, wenn ich irgendwo dagegen bin, dann habe ich meist eine negative Emotion damit verbunden und ein Urteil im Kopf, in den Gedanken. Und das Gefühl schafft einerseits im Innen bei mir Beschwerden und macht mich meistens krank. Und im Außen mache ich dann andere Leute krank, weil ich mit denen schimpfe, mich mit denen streite oder sonst wie. So habe ich gemerkt, dass ich, wenn ich dafür bin, dass ich dann ein positives Gefühl oft habe und sowohl innen und außen Frieden mache, wenn man das so nennen möchte. Also ein Beispiel dafür könnte sein, dass wenn ein Patient unzufrieden ist mit der Behandlung, dass ich dann nicht gegen ihn argumentiere oder gegen mich dann bin und hinterher sage, ja, oh, ich hätte besser oder ich hätte dies oder der Patient hätte ja auch bessere Symptome liefern können, bla 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 bla, sondern ich schaue ganz klar dafür, wie kann ich dem Patienten jetzt am besten helfen, wenn er unzufrieden ist? Ich könnte ihm eine andere Therapie empfehlen, einen anderen Therapeuten empfehlen. Ich kann ihm anbieten, dass ich ihn kostengünstiger behandle und zur Supervision mitbringe, wobei unsere Supervision gratis ist für den Patienten. So und so weiter. Also ich habe ganz viele Möglichkeiten, da positiv auf ihn einzugehen, aber auch positiv auf mich einzugehen, also mich nicht dafür zu verurteilen. Weil, sorry, aber wenn ich ein besseres Mittel hätte finden können, hätte ich es getan. Und da kenne ich mich selber gut genug, da bin ich ein ekelhafter Perfektionist. Was mir manchmal auch im Wege steht, weil ich dann zu viele Symptome sammle manchmal oder auch dann anstatt auf meine Intuition zu hören, dann versuche ganz, ganz sicher zu sein mit der Verschreibung. Da habe ich in den Jahren sicher auch das eine oder andere Mal Murks gemacht, aber was ich heute mit Bestimmtheit sagen kann, wenn ich ins Spiegel gucke, ist, dass ich immer mein absolut Bestes gegeben habe und versucht habe, für jeden Patienten das absolut richtige Arzneimittel zu finden. Und wenn ich es nicht wusste, habe ich immer gefragt. Und deshalb kann ich nachts gut schlafen, egal wie viele Fälle ich oder wie vielen ich nicht halt helfen konnte, weil ich weiß, dass ich es immer so gut gemacht habe, wie mir möglich war zu dem Zeitpunkt. Und deshalb richte ich da meine volle Aufmerksamkeit nicht darauf, jetzt mit dem Patienten irgendwie da gegen ihn zu sein, sondern ich richte meine volle Aufmerksamkeit darauf, was könnte ich aus dem Fall lernen, was könnte ich besser machen, wie könnte ich mir noch mehr Hilfe holen. Oder auch manchmal die Aufmerksamkeit zu lenken, dass ich verstehe, dass halt ich auch bestimmten Fällen gar nicht helfen kann. Ich habe am Anfang immer wieder Mühe gehabt zu unterscheiden, ist das ein Fall, der Homöopathie braucht, oder ist das zum Beispiel ein chirurgischer Fall, wo ich gar keine hundertprozentige Heilung herstellen kann. Ich hatte das bei so Plazenta-Resten, also die nach der Geburt zurückgeblieben sind, da hat mein jetziger Kollege mir gesagt, dass das ein chirurgischer Fall ist und der dann nicht immer mit Homöopathie auch möglich ist. Oder auch wenn bestimmte Themen sind, die, wo der Patient wirklich sich nicht lösen will davon, dass es immer wieder Rückfälle gibt. Oder auch, was ich auch in den Jahren mit der Sichtweise mehr verstanden habe, ist, dass, das habe ich auch mit meinem Supervisor damals besprochen. Er hat gesagt, guck, es mag sein, dass der Fall jetzt nicht so läuft, wie du es gerne hättest, aber du kannst es auch mal so anschauen, du weißt ja nicht, wie der verlaufen würde, wenn du jetzt nichts gegeben hättest. Weil die Mittelohrentzündung von Anfang an hat er nie wieder gehabt. Er hat nie wieder eine Lungenentzündung gemacht. Ja, er hat immer noch Husten, aber die schweren Krankheiten hat er nicht mehr. So insgesamt ist es vielleicht nicht so gut gelaufen, wie du das gewöhnt bist von anderen Fällen, dass die wirklich symptomfrei sind jetzt für Jahre. Aber er hat nie wieder eine schwere, gefährliche Krankheit gemacht, wie er das früher gemacht hat. Da gibt es noch ein paar Sachen, die wir da besprechen können. Vielleicht gehe ich da auch noch mal ein anderes Mal mehr drauf ein. Aber was ich noch mal in dem Zusammenhang sagen möchte gerne, ist, dass ich halt auch sehe, dass unsere Gesellschaft, wenn ich mir dazu einen Kommentar erlauben darf, dass ich bemerkt habe, wenn ich irgendwo dagegen bin, also gegen Ausländer oder gegen Nazis oder gegen Veganer oder gegen Fleischesser, dass das immer Fronten macht. Also es macht A, ein negatives Gefühl und anschließend schafft das Fronten, zwei verfeindete Lager, die da gegeneinander argumentieren, meist ja auch gar nicht offen sind dafür, dass der andere jetzt irgendwas sagt. Also sie sehen nicht, dass der Fleischesser dann dem, oh, Veganer, erzähl mir doch mal, ja, was sind denn deine Gründe? Sondern meistens erzählen sie sich gegenseitig, wer recht hat und hauen sich dann auf die Birne. So, ich habe noch nie gesehen, dass dieses Gegeneinander wirklich Früchte getragen hat, außer dass es Opfer gebracht hat. Ich habe mich selber eine Zeit lang engagiert gegen etwas und habe gemerkt, das Einzige, was es macht, ist, dass es mich krank macht und alle anderen machte ich meistens Angst. Also so, habe ich gedacht, okay, ist irgendwie das Gegenteil von dem, was ich gerne machen würde und habe dann relativ schnell mit aufgehört und setze mich jetzt neu für Dinge ein. Und ich will da jetzt gar nicht bewerten, ob eins oder andere besser ist. Ich habe einfach für mich bemerkt, dass ich, wenn ich mich gegen was einsetze, das bei mir meist keine Früchte im Außen trägt. Also ich habe da niemanden überzeugt, sondern eher verängstigt. Und gesund gemacht schon gar nicht. Und seit ich mich für was einsetze, meine Energie wirklich darauf fokussiere, etwas zu erschaffen, ja, dann habe ich sehr viel positive Gefühle bei mir erzeugt und meist auch bei meinem Gegenüber. So unsere Philosophie in der Praxis als Homöopath, also in der Theorie wie auch menschlich, ist dafür und nicht dagegen. Ein anderen Aspekt, den ich sehr interessant finde, ist ein Zitat von Lao Tse. Dann komme ich weg von der Philosophie. was ich bemerkt habe, ist, dass wir mit effektiver Homöopathie, also mit dem richtigen Mittel, dass Leute sich auf vielen Ebenen entspannen. Das ist einerseits natürlich körperlich der Fall, das ist an der anderen Seite aber auch auf der Ebene vom Gemüt der Fall. Also die werden weniger gereizt, weniger ärgerlich, weniger ängstlich, weniger traurig, weniger nachtragend, weniger unzufrieden und so on. Und da ist mir ein Zitat von Lao Tse eben reingekommen. Ich lese das kurz vor, das findet man aber auch überall im Internet. Vielleicht können Sie eigentlich auch in die Shownotes ranhängen, dann kannst du es gerade noch mitlesen. Damit es Frieden in der Welt gibt, müssen die Völker in Frieden leben. Damit es Frieden zwischen den Völkern gibt, dürfen sich die Städte nicht gegeneinander erheben. Damit es Frieden in den Städten gibt, müssen sich die Nachbarn verstehen. Damit es Frieden zwischen Nachbarn gibt, muss im eigenen Haus Frieden herrschen. Damit im Haus Frieden herrscht, muss man im eigenen Herzen Frieden finden. An sich nichts Überraschendes wahrscheinlich für den einen oder anderen, der sich damit mal schon beschäftigt hat, weiß, dass echter Frieden nur von einem selber herauskommt und eben nicht über außen kommt. Das sieht man relativ häufig in Beziehungen, zumindest das, was ich bei mir in der Praxis oft sehe. ist es so, dass wenn ein Partner zufrieden ist, das fast immer nicht ausreicht, um den anderen auch zufrieden zu machen, sondern es ist meist so, dass wenn beide zufrieden sein wollen, auch jeder für sich da schauen darf. Gerade wenn ich immer die Erwartung habe, der andere sollte mich zufrieden machen, dann macht allein diese Erwartungshaltung oft sehr unzufrieden, weil der Partner dann nicht zuverlässig das macht, was ich von ihm gern hätte. So bedeutet, vielleicht trage ich da für mich auch ein bisschen zu dick auf, aber ich finde das schön, meine Arbeit auch unter diesem Aspekt zu sehen, etwas zur Gesellschaft beizutragen. Und wenn ich es schaffe, dass Leute weniger rumschreien, wenn ich es schaffe, dass Leute sich weniger fürchten, weniger unzufrieden sind, wobei ich es schaffe, ist natürlich auch, vielleicht ist nicht der richtige Kontext, also ich helfe den Leuten dabei, dass sie weniger rumschreien und ich schreie dann bei mir weniger rum. Also, dann mache ich über diesen Effekt, dass dadurch in der Familie ein bisschen mehr Ruhe einkehrt, dass dadurch zwischen den Nachbarn vielleicht ein bisschen mehr Ruhe einkehrt, dass dann irgendwann vielleicht auch in den Städten mehr Ruhe einkehrt, obwohl es dann schon sehr groß gedacht ist. Aber grundsätzlich ist das sicherlich die richtige Richtung und hat unsere Welt, zumindest das, was ich so wahrnehme in meiner Bubble hier, nötig, dass wir deutlich mehr Frieden sehen, anstatt eben gegeneinander zu sein. Gut, das ist genug von der Philosophie. Ich bin hervorragend nicht auf dem Thema. Aber ich glaube, die Folge wird erst eben nicht umsonst 2 Stunden lang, wenn ich das am Abend halte. Und ich bin schon ordentlich dabei, das in die Länge zu ziehen. Was sagt die Uhr? 11 Minuten. Tick, tack, tick, tack. Okay, vielleicht lade ich die Folge dann in 2 oder 3 Teilen hoch. Ich ziehe es jetzt durch. Und ihr dürftet mit dabei sein. Also, generell ist es so, dass in jeder Therapie, so wie wir arbeiten, ist das wichtigste Zentrum der Therapeut. Also jetzt nicht im egoistischen Sinne, sondern im weisen Gedanken. Wenn ich gesund bin, dann kann ich Leute behandeln, dann kann ich arbeiten. Wenn ich gesund bin, habe ich auch was zu erzählen. Also ne, was soll ich einem Burnout-Patienten erzählen, wenn ich selber im Burnout bin? Kann ich ja keinen Rat anbieten, der funktioniert hätte, sonst wäre ich ja nicht im Burnout. Also wir arbeiten in der Praxis sehr stark nach dem Prinzip, dass ich immer wieder als erstes zu mir schaue. Und da habe ich 2 schöne Zitate, die bei mir so der Leitsatz sind in der Praxis. Das eine kommt von Brian Kaplan, ein sehr schönes Buch geschrieben in der Homöopathie, der sagt, ich weiß, wenn ich den Rest meines Lebens täglich 5 Stunden Materia Medica studiere, für die, die nicht wissen, was es ist, die Materia Medica ist das Sammelsurium von allen Symptomen aller Arzneimittel eines Autoren. Also wenn ich jeden Tag 5 Stunden Materia Medica studiere, werde ich meine homöopathischen Ergebnisse nicht in dem Maße verbessern, wie durch 1 Stunde tägliche Arbeit an mir selbst. Das habe ich so gelesen, einmal in der Ausbildung, einmal ein bisschen später und einmal noch, als ich dafür parat war, um dann festzustellen, dass das ein 1:5-Schlüssel ist. Als fleißiger Student habe ich das natürlich selbstverständlich komplett andersrum gemacht. Ich habe 1000 Stunden in Materia Medica investiert und keine in mich. Mit dem Effekt, dass ich das erste Jahr meiner Praxis eigentlich komplett immer krank war und mich dann irgendwann gefragt habe, was ich eigentlich genau da tue. Also was genau soll ich meinen Patienten eigentlich mitgeben, wenn ich selber die ganze Zeit krank bin. Ich komme gleich drauf, da hat mir noch ein 2. Zitat dann geholfen, so im Nachhinein. Aber erstmal war das für mich eine Riesenänderung, seit ich auch ganz speziell viel mehr Zeit darin investiere, wie ich gesund werde, meinen eigenen Verlauf auch zu studieren, auch von den homöopathischen Arzneien, die ich bekomme, und mir immer wieder Zeit zu nehmen, für meine persönliche Gesundheit zu sorgen. Und das kann ich inzwischen so unterschreiben, wie der Brian, dass der Schlüssel 1:5 ist eine absolut wichtige Sache. Und ich sehe das inzwischen auch so in allen anderen Berufen. Also egal, was ihr da arbeitet da draußen, 1 Stunde tägliche Arbeit an euch ist so effektiv wie alles andere, was ihr sonst machen könnt. Weil wenn ich gesund, fröhlich und energiegeladen bin, dann geht einfach alles andere besser. Ob ich zur Schule gehe, ob ich eine Ausbildung mache, ob ich studiere oder ob ich 2 Kinder daheim habe zu betreuen, ist egal was. So diese Stunde am Tag, sich Zeit zu nehmen, ist natürlich nicht immer möglich, aber wäre sicher eine geniale Weiterbildung. Das, was mir dann so ein bisschen mehr geholfen hat in der Zeit, wo ich jetzt noch nicht so in Anführungsstrichen erfolgreich an mir selber, mit mir selber arbeite, war ein Zitat vom Jung, ein großer Psychiater. Nur wo der Arzt selbst betroffen ist, wirkt er. Nur der Verwundete heilt. Das heißt, dass das Prinzip des verwundeten Heilers vielleicht nicht ganz korrekt, aber leichter verständlich ausgedrückt. Das, was mir selber passiert ist und ich selber geheilt habe, das kann ich in Wirklichkeit auch nur bei anderen heilen. So ist auch das, diese Zeit, wo ich krank war oder wo es mir nicht so gut geht, heute oft ein riesiges Goldfass, weil ich da auf einer Ebene den Patienten oder allgemein andere Menschen verstehen kann. Das würde euch ja auch so gehen. Da, wo ihr selber durch eine tiefe Phase eures Lebens durchgegangen seid, wenn dann irgendwann jemand anders in der Phase kommt, dann kann man oft demjenigen ganz ein anderes Verständnis entgegenbringen. Vor allem dann, wenn ich diese tiefe Phase überstanden habe mit einem Heilungsprozess, also dass es mir hinterher auch besser ging sozusagen, dann ist es noch viel effektiver, weil ich sagen kann, ja, ich verstehe, wie du da reingerutscht bist. Ich weiß, wie du dich jetzt fühlst. Ich weiß aber auch, dass es einen Weg raus gibt, weil ich bin ihn gegangen. Möglicherweise ist ja mein Weg einer für dich. So sind auch meine schwarzen Tage in der Vergangenheit eigentlich gar keine, sondern heutige, in Anführungsstrichen, Goldgruben für etwaige Menschen und Patienten, die mit mir zusammenarbeiten wollen. So, und da lasse ich jetzt einen Teil weg, den ich vielleicht ein anderes Mal mache, weil Hahnemann hat da auch relativ genaue Vorgaben, was so ein Arzt alles machen soll. Die Liste ist relativ lang, sind über 3 PowerPoint-Folien, wie ich hier gerade vor mir sehe. Was er alles so an Vorschlägen hat, was man so sein soll. Ich kann ja mal so eine kurze Kostprobe geben, was er so der Meinung ist, was so ein Homöopath alles so sein muss als Typ. Also er muss unbefangen sein, muss eine große Menschenkenntnis haben, muss behutsam sein und extrem viel Geduld haben, bla 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 bla. Also die Liste ist endlos. Das läuft unter dem Grundlagenthema Aufgaben des Arztes. Und da ist Hahnemann wie in allen Bereichen sehr streng gewesen. Und da versuche ich mich immer wieder dran, den Aufgaben von unserem Großchef vor 200 Jahren ein bisschen gerecht zu werden und merke aber auch, dass er recht hat. Also wer keine Geduld hat mit sich selber oder dem Patienten, also der ist bei Homöopathie bei vielen Fällen wirklich, hat sich den falschen Beruf ausgesucht oder sollte dann vor allen Dingen akut behandeln in irgendeinem Homöopathie-Krankenhaus in Indien. Da brauchst du wahrscheinlich nicht so viel Geduld. Oder weniger, sagen wir so. Aber sobald man eine chronische Krankheit vor sich hat, braucht es dann viel gewissenhaftes, pingeliges, kleinkariertes Arbeiten. Zumindest in der Art, wie wir das machen, gibt ja sicher auch andere Methoden. Grundsätzlich halten wir uns da aber an Hahnemann relativ streng. Und bei uns beginnt der Fall mit einem Fragebogen, den wir dem Patienten zuschicken, nachdem er telefoniert hat. Und da muss er aufschreiben seine eigene Patientenanamnese, also was er für Krankheiten hatte, was die Familie in der Blutsverwandtschaft für Krankheiten hatte. Da ist es wichtig für die Miasmen. Wer in meiner Facebook-Gruppe vorbeischaut, der kann da ein paar Zusammenfassungen sehen zum Miasmen-Seminar, was wir vor kurzem hatten. Um sich da vielleicht noch ein bisschen reinzufuchsen, was das mit dem Miasmen ist. Ansonsten wird es irgendwann im Podcast auch vorkommen, dass ich näher auf die Miasmen eingehe. Aber aktuell sei gesagt, die Familienanamnese soll er aufschreiben, die Blutsverwandten, was hatten die für Krankheiten und Schwachpunkte, was hatte er bisher für Krankheiten und Schwachpunkte. Und dann arbeiten wir in der Praxis so, dass die Patienten alle vorbeikommen müssen. Das hat auch einen medizinischen Aspekt. Wir sind eigentlich, würde ich sagen, zu 50% ausgebildet als Mediziner bei unseren Ausbildungen, wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil die Homöopathie ausgelagert ist. Und Praktika haben wir wahrscheinlich mehr Unterrichtsstunden, sogar in Medizinfächern. So haben wir ein relativ umfangreiches Medizinwissen, zumindest mal auf dem Niveau von Heilpraktikern und Homöopathen und auch sehr eine gute Ausbildung, wie ich finde, in Untersuchungstechniken. So muss jeder Patient eigentlich vorbeikommen, um dann die ambulante Untersuchung auch durchführen zu können. Also ins Ohr schauen, die Lunge abhören, Blutdruck messen, den Bauch abtasten, and so on. Alles das, was nicht invasiv ist, ist erlaubt und deshalb macht es eigentlich Sinn bei fast jeder Krankheit, dass man den Patienten auch sieht. Jetzt vielleicht nicht bei einem Heuschnupfenfall, da kann ich nichts untersuchen, da hat es dann andere Gründe. Aber grundsätzlich kommt jeder vorbei, bringt halt diesen Zettel mit dann und dann beginnt das, was ich in einer anderen Episode auch schon mal erzählt habe, dann beginnt es, dass ich in den Fall voll einsteige. Da hören jetzt alle Patienten bitte weg, nur die Therapeuten hören kurz zu, damit ihr noch weiterhin entspannt sitzen könnt im Wartezimmer, aber bei uns beginnt die Fallaufnahme im Wartezimmer. Ein herzliches Hallo an alle unsere Patienten. Na, je nachdem, wie der im Wartezimmer schon sitzt, beginnt halt bereits die Anamnese. Und das ist das Schöne, deshalb müsst ihr alle weghören, weil da der Patient noch nicht vorbereitet ist. Also all die kontrollierten Typen, die sich gern kontrollieren und nur das zeigen, was sie dem Therapeuten auch zeigen wollen. Das ist hauptsächlich unbewusst, das ist gar nicht bewusst ein Versuch vom Patienten, uns da in die Irre zu führen, sondern das sind oft einfach Verhaltensweisen, die man an den Tag legt. So, dass im Wartezimmer sind sie meist noch unkontrollierter. So, je nachdem, wie der da auf dem Stuhl hängt oder umherläuft oder am Handy ist oder aus dem Fenster schaut oder so, hat man bereits so den ersten Eindruck und dann wie er sich dann verhält, also springt er gerade auf und rennt ins Zimmer, braucht eine 3-4 Aufforderung, bis er mal das Handy weglegt, schwätzt dann noch eine Runde, bis man dann im Zimmer ist, hat man schon eine Viertelstunde Gespräch geführt, weil er einen anspricht auf das, was bei uns im Wartezimmer als Bild hängt oder irgendwas gelesen hat bei uns in der Praxis oder so. Also je nachdem hat man schon einen völlig anderen Einstieg und ich sage immer so, bei Kindern sind eigentlich 60%, würde ich behaupten, Beobachtungen, vielleicht sogar mehr, die wir nehmen nachher für die Arznei auszusuchen. Also wie zeigt sich das Kind, vor allem bei Säuglingen, die selber nicht reden können oder kleinen Kindern, die ja keine Auskunft geben können, arbeite ich sehr viel nur über die Beobachtung, was ich immer wieder beeindruckt bin, wie zuverlässig das funktioniert. Aber auch beim Erwachsenen gibt es einen Großteil von Beobachtungssymptomen. Das liegt auch einfach daran, dass dass die Beobachtung unbeeinflusst ist von dem, was der Patient selber für ein Bewusstsein entwickelt hat über sich. Also das werden wahrscheinlich die meisten Patienten, aber auch die Therapeuten festgestellt haben, dass ein Großteil wir uns sehr schlecht kennen. Ich merke das immer selber, wenn ich dann Patient bin und dann fragt er mich irgendwas, ja, wie ist denn der Schmerz, brennt es oder sticht es? Und ich sitze dann da und denke, ja toll, das nach 1000 Jahren Homöopathie sollte ich ja mindestens diese Frage mal beantwortet haben, aber ich stelle fest, ich habe niemand darüber nachgedacht und weiß es dann nicht. Oder wenn ich auf irgendeine Frage nicht vorbereitet bin, weil ich denke, das ist jetzt gar nicht wichtig und dann fragt er mich plötzlich nach meine Reisegewohnheiten und ich habe null darüber nachgedacht, dann sitze ich auch oft da und weiß wirklich von nichts irgendwas. So dass die Beobachtung eigentlich etwas Unverfälschtes ist, was man auch mal gratis zur Verfügung hat. Und deshalb arbeiten wir viel mit Aussehen, Verhalten und eben diesen miasmatischen Anfangssymptomen. Also wie der Patient redet, ist zum Beispiel manchmal auch ein viel wichtigeres Symptom, als was er jetzt genau erzählt. Beispielsweise, er redet viel und kommt nicht auf den Punkt. Oder er redet praktisch gar nichts, überlegt lange und sagt dann 2 präzise Worte, die absolut richtig sind zu der Frage. Oder er überlegt lange und dann antwortet auf irgendwas, aber nicht auf die Frage. Also das macht oft viel einen größeren Impact auf mich, als was er denn immer sagt. Und so hat grundsätzlich jeder Fall mindestens 3 Beine, die wir versuchen herauszufinden. Das habe ich an anderer Stelle auch schon mal erzählt. Nämlich, warum hat er das Problem? Wo hat er das Problem? Und wer hat das Problem? Beispiel, seit meinem Schleudertrauma-Unfall habe ich Nackenschmerzen, die ausstrahlen bis ins Gesäß. Und als Typ bin ich ein bisschen leicht verwirrt, ein bisschen vergesslich und sehr schmerzempfindlich, zum Beispiel. So hat dann der Fall 3 gute Beine, dann steht so ein Stuhl nämlich auch gut, kann man sich gut draufsetzen und meistens kann man aufgrund dieser 3 Beine, so sie dann auch zum Fall passen, den Fall gut draufstellen und eine sehr gute Arznei verschreiben. Führen dann aber natürlich ein längeres Gespräch mit dem Patienten, was so geht, maximal 1 und 1/4 Stunde, manchmal wirklich 1,5 Stunden, das sind sehr rätselige Patienten zum Beispiel, oder es gibt viel, was noch an Beratung oder Fragen sind, oder ich müsste einen größeren Teil erklären zur Homöopathie, weil es recht komplex ist oder so, aber normalerweise haben wir 1 Stunde und meistens wenn ich merke, okay, der Fall würde jetzt wirklich deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen, dann bestelle ich die Leute ein zweites Mal, weil ich habe gemerkt, nach einer Stunde so schwere Fragen zu sich selber zu beantworten, wo ich die Hälfte nicht weiß, das strengt sehr an. Also nicht mich, weil ich mache es ja dann danach gerade wieder, aber so für den Patienten. Und das ist sicher ein anderes Leitmotiv in unserer Praxis, dass ja im günstigsten Fall bereits die Therapiesitzung heilend ist. Bedeutet, sie sollte lustig sein, wenn es dann ein Thema gibt, was lustig ist. Ne? Nicht, dass man sich da Patienten und denkt, man macht sich über ihn lustig. Aber wenn man ein paar Mal gelacht hat, ist das ja auch schon ein Beginn der Heilung. Und der Patient sollte sich verstanden fühlen und so weiter. Also diesen Komfort herzumachen. Und deshalb sollte eine Anamnese aus meiner Sicht eben auch nicht 4 Stunden gehen. Ja, aber da arbeiten wieder ja jeder Homöopath so, wie es für ihn gern passt. Aber bei uns machen wir das so. Beim ersten Mal 1 Stunde und anschließend schauen wir, dass es 3/4 Stunde nicht übersteigt. Wobei ich mit einigen Leuten auch wirklich in die Tiefe gehe und auch ein paar Sachen anschaue, die jetzt über die Arzneiwahl hinausgehen, und dann habe ich auch manchmal länger. Dann wird also das Gespräch beendet. Dann folgt der Teil der Repertorisation. Das ist ein Fachbegriff, das heißt, dass man den Fall nachbearbeitet. Manchmal machen wir die Repertorisation auch im Vorfeld. Dann mache ich auch öfter, dass wenn ich weiß, heute kommt ein Patient, dann schaue ich im Vorfeld schon mal, dass ich nochmal den Fall durchgehe, vorher nochmal alles schaue und ein paar Eventualitäten plane, wenn das Arzneimittel jetzt weiterhin nicht gut gewirkt hat, was könnte ich heute fragen und so. Also Repertorisation heißt, ich benutze diverse Nachschlagewerke eigentlich, das können tatsächliche Repertorien sein, was das ist, erkläre ich auch nochmal an einer anderen Stelle genauer. Aber es sind so Nachschlagewerke für die Homöopathie, gibt es auch Computerprogramme. Und dann repertorisiere ich den Fall, meistens im Hinterher. Und dann wird die Arznei verschickt und verpackt. Und dann gibt es eine Kontrolle nach 2 bis 4 Wochen. Dazu vielleicht noch was Interessantes jetzt am Schluss. Wir haben dazu eine kleine interne Studie gemacht. Einmal mein Kollege allein, einmal mit mir zusammen, dass alle Patienten aufschreiben durften, was sie 2 Wochen lang erlebt haben nach der Arznei, so dass wir eine Sicherheit bekommen, ob man nach 2 Wochen sehen kann, ob die Arznei wirkt oder nicht. Und wenn es nach 2 Wochen nicht gewirkt hat, ob es dann später noch kommt. Und das ist relativ eindeutig gewesen eigentlich, wenn da nach 2 Wochen nicht gewisse Symptome, Erstverschlimmung, irgendwas aufgetreten ist, irgendeine klare Verbesserung im Gemüt oder eben an der Hauptbeschwerde, denn meistens hat die Arznei auch hinterher nicht gewirkt. So, diese kleine interne Studie, die natürlich jetzt nur repräsentativ ist, weil die Patienten ja rein subjektiv das aufschreiben für viele der Beschwerden. Aber für uns allein haben wir jetzt so einen fetten Ordner, wo wir zu vielen Arzneien auch nachschlagen können. Und da gab es so einen positiven Nebeneffekt. Wir haben auch festgestellt, dass bestimmte Arzneien bestimmte Wirkungen auch machen. Das ist was ich zumindest meines Wissens gar kein Buch drüber gibt. Oder es gibt so viele Homöopathie-Bücher, vielleicht kenne ich sie auch einfach nicht, aber ist mir nie in die Finger gekommen, dass es also was für Arzneien typische Wirkungen machen. Da gibt es immer mal so kleine Erfahrungshinweise. Aber darüber habe ich viel profitiert in der Anfangszeit von der Praxis, dass ich halt auch wusste, okay, wenn nach dem Mittel Schwitzen auftritt in der Nacht, das ist so typisch für die Arznei, da kann ich mich dann zurücklehnen und der Rest wird dann weiter heilen. Genau, das ist im Prinzip, wie wir in der Praxis arbeiten. Das kann ich, wie gesagt, noch ein bisschen ausführlicher machen. Vielleicht mache ich das auch an einem anderen Ort nochmal. Aber für heute haben wir jetzt genau schön 1/2 Stunde. Und deswegen ist das jetzt, glaube ich, ein gutes Ende. Ich schaue ich nochmal, ob ich auch wirklich alles Wichtige gesagt habe. Oh nein, ich schließe nochmal damit ab, dass Bild habe ich auch in der Gruppe von uns auf der Seite, glaube ich, gepostet oder in der Gruppe, ich weiß es nicht mehr, dass ich bei mir in der Praxis gemerkt habe, dass es mir sehr viel Spaß macht, zweigleisig zu fahren. Das heißt, ich wähle die korrekte Arznei aus und dann versuche ich die Beratung spezifisch zu machen auf den einzigartigen Zustand, den ich jetzt da der Meinung bin, erkannt zu haben. Also ich habe irgendeine Arznei gefunden, die ja einzigartig ist für den einzigartigen Fall. Und die Arznei hat aber ja gewisse, sag ich mal, entweder Schwachpunkte oder oder gewisse Modalitäten, die jetzt besonders gut helfen würden, oder ich habe die Arznei in der Tiefe inzwischen verstanden, dass ich relativ klar sagen kann, was das Grundproblem des Patienten ist und so ein bisschen, da taste ich mich natürlich ran und schaue auch, dass es auch wirklich passt. Und dann versuche ich eigentlich dem Patienten jetzt auf einer bewussten Ebene noch eine Möglichkeit zu geben, aktiv an der Heilung teilzunehmen. Das mag natürlich nicht jeder, da schaue ich auch immer, ob der Patient das mag, aber grundsätzlich habe ich gemerkt, die Patienten, die zu mir kommen, mögen das meist auch, die wollen auch selber was machen. Und deshalb habe ich inzwischen ein rechtes, sage ich mal in Anführungsstrichen, Methodenrepertoire aufgebaut, wo ich dann den Leuten auch, wenn sie das wollen, gewisse Ideen, Denkanstöße oder auch Methoden auch beibringe, die sie dann daheim machen können. Also sieht so aus, dass ich der Meinung bin, dass die Arznei ja, also auch bei mir in meinem Fall persönlich relativ viel unterbewusst macht. So, also ich bin jetzt irgendein Typ, keine Ahnung, Nux Vomica, hab zu viel gearbeitet, hab mir dabei die Nerven ruiniert, schlecht gegessen, zu viel Alkohol getrunken, die Nächte durchgearbeitet und bin jetzt gereizt, genervt und mein Darm ist im Eimer. So, dann kann ich dem jetzt Nux Vomica rauf und runter geben. Schlussendlich würde eine echte Heilung ja nur dann passieren, wenn derjenige auch ein bisschen an seinem Leben arbeitet. Interessanterweise ist es nicht nötig, dass er an seinem Leben arbeitet. Nux Vomica wirkt trotzdem und wird seine Beschwerden verbessern. Da er aber seine Lebensweise nicht ändert, wird die Lebenskraft wieder unter Druck kommen und wieder anfangen, Hilfesymptome zu machen an den Patienten und sagen, du, wir haben das jetzt einmal hinbekommen, aber es wäre schön, du würdest aufhören damit, die Nächte durchzumachen. So, nicht, dass das beste Beispiel jetzt gerade gewählt ist, weil Nux Vomica berät man am besten wenig bis gar nicht, je nachdem. Gibt auch andere Nux Vomica-Typen, aber der Archetyp will möglichst schnell ein Mittel, möglichst schnell gesund werden, damit er möglichst schnell wieder doch noch mehr arbeiten kann als vorher. So, berät man den am besten nicht, dass man ihm auf irgendeinen Yoga-Retreat schickt, aber wenn der dann offen ist dafür, kann man ihm zum Beispiel so ein bisschen autogenes Training oder so, gibt es so Kleinigkeiten, die er meist ganz gut annimmt. Aber grundsätzlich wäre da halt nötig, irgendwann im Verlauf dieses Falls, vielleicht auch nachdem Nux Vomica gewirkt hat und er ein bisschen offener ist für das, weil er überzeugt ist, dass, das hat funktioniert, dass man ihm dann anschließend noch coacht, würde ich so nennen, dass er selber versucht, seine Heilung zu unterstützen, dass indem er sein Leben ein bisschen anders führt, Und bei Nux Vomica kann man das noch hervorragend so machen, sage ich, guck, ich will, dass sie möglichst schnell nicht mehr kommen, weil das spart ihnen auch unglaublich viel Geld. So. Weil Nux Vomica hat immer Sorge, dass er zu wenig Geld hat. Oder dass er Geld verlieren könnte, unnötig. Sag ich immer, gucken Sie, wenn Sie mithelfen, dann wird es einfach, logisch, Ihnen auch nachvollziehbar. Also nehmen wir an, Ihre Beschwerde kommt tatsächlich von Ihrer Überarbeitung, wenn Sie mir damit mal folgen würden. Und nehmen wir an, ich hätte recht. Und nehmen wir an, Sie würden jetzt Ihr Leben ein bisschen weniger gestressig gestalten, dann bräuchten Sie meine Hilfe deutlich weniger, wären dann gesünder und könnten dann tatsächlich auch wieder mehr leisten. Weil jetzt mit Ihrem Magengeschwür oder mit Ihrer Leberreizung, da können Sie aktuell ja nicht mal arbeiten gehen. So einfach als Tipp. Und wenn man sie auf der Geldschiene kriegt, dann kann es sein, dass er am Anfang sehr gut mitmacht. Ich denke da gerade eben an einen Mann, der inzwischen seit 4 Jahren bei mir ist und ganz riesige, tolle Fortschritte gemacht hat, weit über diese Lebenseinstellung, die er da geändert hat, weit darüber hinaus. Der fährt inzwischen tatsächlich zu Yoga-Retreats. Nicht, dass ich sage, das ist jetzt alles mein Verdienst, bitte nicht falsch verstehen. Es ist eine reine Begleitung und jeder Mensch entscheidet da völlig selbst und autark. Da kann ich mich kreuzstellen. Das weiß ich ja bei bestimmten Patienten, die überhaupt nicht zuhören können, wollen, möchten, was auch immer, oder ich nicht die richtigen Worte finde. Aber grundsätzlich finde ich es immer schön, wenn man dieser Veränderung auch beiwohnen kann. Das motiviert dann unglaublich, das auch mit anderen zu machen. So ist natürlich diese Beratung komplett individuell einzigartig. Man kann nicht sagen, was ich bei dem anderen gesagt habe, funktioniert auch beim anderen. Dem sind dann natürlich auch Grenzen gesteckt, meine eigenen persönlichen. Aber grundsätzlich ist das noch ein wichtiger Punkt, wie ich in der Praxis arbeite. So, Stolze 35 Minuten habt ihr mir zuhören dürfen und jetzt ziehe ich das nicht länger in die Länge, sondern sage, wenn ihr mich erreichen wollt, findet ihr mich aktuell über Facebook immer noch. Ich freue mich, dass so viele Leute dem Podcast folgen. Wenn ich da so die Zahlen sehe, übertrifft das meine Erwartung wirklich enorm. Trotzdem freue ich mich, wenn ihr weiterhin den Podcast bekannt macht, dass viele Leute davon profitieren können, sich diese kostenlosen Informationen über Homöopathie zu holen, somit ihren eigenen Heilungserfolg unterstützen oder ermöglichen, dass andere zur Homöopathie kommen können, die das gern machen wollen und dann auch Bescheid wissen, auf was sie sich da einlassen. In diesem Sinne bleibt gesund und ich freue mich auf eure Feedbacks, Fragen und Anregungen. Danke, ciao.